Komm, schön, dass du da bist. Ich wünsche euch allen noch ein gesegnetes, neues, gesundes, erfolgreiches neues Jahr 2023, falls wir uns noch nicht persönlich gesehen haben. Ich bin Andreas Stöver, bin der Pastor der Gemeinde und ich möchte einfach nochmal beten. Jesus, ich danke, dass du hier bist durch deinen guten Heiligen Geist und Herr, ich möchte dich sehr bitten, dass du heute Morgen auch ganz konkret zu unserem Leben sprichst, Herr, und dass wir so einen Schritt auf dich zumachen, innerlich, äußerlich. Und ich danke, dass du ein Gott bist, der uns sieht, Herr. Und ich danke, dass du ein Gott bist, der Reichtum und Segen und also nicht nur Reichtum, sondern einen mächtigen Segen für uns bereithält. Und dass du durch uns einfach andere Menschen segnen möchtest, Herr. Und ich bete, dass wir heute Morgen neu diesen Glauben verstehen, neu erkennen durch dein Wort, was es heißt, diesen Segen zu empfangen und dir gehorsam zu sein. Amen. Amen. Ja, ich möchte da weitermachen, wo ich letzten Sonntag eigentlich aufgehört habe. Und zwar, vielleicht könnt ihr das mal anwerfen, das Thema heute lautet, ich möchte gesegnet sein und mich positionieren. Also, hört sich ein bisschen egoistisch an, aber ich möchte gesegnet sein und ich möchte mich richtig positionieren. Und wir haben letzten Sonntag von Hagar gehört. Und ich habe jetzt nochmal gehört, die Woche, das wusste ich gar nicht ganz genau, ich hoffe, ich gebe das wieder. Das war die erste, also 1. Mose 16,13, die Jahreslosung, wo sie sagt, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Und darum nannte sie den Herrn, der mit mir gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Das ist die erste Stelle in der Bibel, wo Gott direkt zu einem Menschen spricht. Und das zweite ist, es ist eine Frau, ja, ist kein Mann gewesen. Und das dritte ist, es war eine Frau, die nicht mal aus dem Stamm oder nicht mal aus dem Volk Israel kam. Sie kam aus Ägypten und das bedeutet, Gott sieht wirklich jeden Menschen, egal wo du herkommst, welchen ethnischen Hintergrund du hast, egal ob du Mann, Frau oder ne, was auch immer bist, Gott sieht dich. Und ja, Hagar bringt Ismael zur Welt, Abrahams ersten Sohn, aber wir wissen, dass Abraham und Sarah auf den Sohn der Verheißung warten, dass sie letztendlich von Gott ein Versprechen bekommen haben und dann wird Isaak geboren. Isaak ist der Sohn der Verheißung. Und Isaak, der Sohn der Verheißung, ist mittlerweile erwachsen. Ich überspringe mal die Kindheit von Isaak heute Morgen ganz bewusst. Das würden wir mal ein anderes Mal machen. Das Problem ist aber, dass dieser Isaak, den Sarah und Abraham dann bekommen, dass er keine Frau hat. Er hat immer noch keine Frau und ohne Nachkommen, ohne Kinder, ohne Nachkommen, auch keinen Segen, ohne das er keine Kinder bekommt, wird das nie eintreten, was Gott Abraham versprochen hat. Was hatte Abraham dann bekommen von Gott? Gott sagte, schau mal an den Himmel, Abraham, und schau dir mal die Sterne an. So zahlreich wie die Sterne im Himmel sind, so zahlreich werden eines Tages deine Nachkommen sein. Ich werde aus dir ein großes und starkes Volk machen. Aber das Problem ist, der Isaak, mittlerweile ist er 37 Jahre alt, er hat keine Frau. Und mit 37 Jahren circa verliert er seine Mama. Sarah stirbt mit 127 Jahren. Und Abraham und Isaak und die ganze Gemeinschaft vor Ort, sie trauern. Abraham kauft ein Grundstück, ein Feld, eine Höhle von den Hethitern, um für sich und seine Familie eine Grabstätte zu haben. Und nun waren die beiden alleine quasi, Abraham und Isaak. Und die Frau, die lebensprägend für Isaak war, war nicht mehr da, seine Mutter Sarah. Und seine Mutter, das war ja die, die ihn erbeten hatte, natürlich auch Abraham. Und mit über 90 Jahren, also wirklich alt, bekommt sie diesen Isaak. Ein absolutes Wunder. Und Isaak war so gesehen schlechthin das Wunderkind. Er war sowieso schon ein Wunderkind. Sarah lachte ja, als sie das gehört hat von Gott, dass sie schwanger werden sollte. Und deswegen nennt sie dann Isaak auch den Lachenden. Und ich habe es überlegt, Sarah, wahrscheinlich war sie die größte Förderin, solange sie lebte, für ihren Sohn Isaak. Sie war sein größter Fan. Und sie war vielleicht so wie so eine italienische Mami, so eine italienische Mutter. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber die italienischen Mütter glauben, dass ihre Söhne fast so wie Jesus sind. Also da kommt nicht mehr viel danach. Und die italienischen Söhne sind das Beste, was einem passieren kann, so denken die Mamis. Und höchstens die falsche Schwiegertochter, die böse Schwiegertochter kann das noch kaputt machen. Aber okay, aber Sarah sollte ihre Schwiegertochter nicht mehr kennenlernen, sie war verstorben. Und Abraham, er merkt, es muss was passieren. Mein Sohn hat keine Frau. Und irgendwie dachte ich so, er hat sich vielleicht daran erinnert, hey, wie war das denn bei mir? Ich habe zwar eine Frau gehabt, aber wir haben keine Nachkommen gehabt. Also ich muss was tun. Und wir lesen, dass er inzwischen sehr alt geworden ist. Und er geht zu seinem Verwalter, zu Elisa, von dem werden wir heute noch einiges hören. Und er sagt zu ihm, Elisa, schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinen Sohn nicht mit einer kanaanitischen Frau verheiratest, sondern ich möchte, dass du dahin gehst, wo ich herkomme und meine Frau holst aus meinem Volk, aus meinem Stamm, aus meinem Zuhause. Ja, Sarah war heimgegangen. Sie war wahrscheinlich die stärkste Ermutigerin für Isaak, die ihn gefördert hat. Und mit einem Mal stirbt seine größte Sicherheit, seine größte Liebe. Und Isaak bleibt alleine zurück mit seinem Papa. Nur die beiden alleine und ihre Sippschaft, sage ich mal, ihr Gefolge. Und man muss sagen, die beiden hatten alles. Sie waren mega gesegnet, sie waren sehr, sehr, sehr reich zu der damaligen Zeit. Und Gott sagt, Abraham, du bist ein Freund Gottes. Er wird nämlich Freund Gottes genannt. Und wenn du der Sohn eines solchen Mannes bist, hey, dann läuft dein Leben schon in die richtige Richtung. Dann bist du so quasi wie Messi und Ronaldo. Dann bist du quasi wie Messi und Ronaldo haben auch Söhne und Töchter wahrscheinlich. Ich weiß nicht ganz genau, weil ich kein Fußballfreak bin. Aber wenn du so einen Vater wie Messi oder Ronaldo hast, dann, und wenn es nur auf dem Spielfeld ist, dann läuft dein Leben schon mal in die richtige Richtung. Ja, dann bist du quasi mit dem goldenen Löffel geboren worden. Und du weißt, die Sachen werden laufen. Angst musst du nicht haben. Versorgung gibt es genug. Dein Leben ist eigentlich auf Erfolg programmiert. Und so ist das vielleicht auch bei dir. Auf jeden Fall, wenn du ein Kind Gottes bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist hier in der Gemeinde und deine Eltern sind Christen oder waren Christen. Und du bist gläubig oder vielleicht bist du gläubig. Und du hast richtig gute Freunde. Und du hast Jesus gefunden, das klingt total cool und das ist auch cool. Und es ist das Wichtigste überhaupt, Jesus Christus kennenzulernen. Und trotzdem gibt es diesen einen Bereich in deinem Leben und auch vielleicht bei mir, der nicht so richtig funktioniert. Ja, ein Bereich, wo du schlaflose Nächte hast. Ein Bereich, wo du immer wieder kämpfst und sagst, wie soll ich da weiterkommen? Wo du rennst, wo du betest, wo du hoffst. Und wo du dir so sehr wünschst, dass Gott ein Wunder tut. Ein Bereich, wo du Mangel hast. Und diesen Bereich kannst du nicht menschlich ändern. Diesen Bereich kannst du menschlich nicht ausfüllen. Du brauchst ein Wunder Gottes. Du brauchst eine Intervention Gottes. Was ist eine Intervention? Das ist ein geplantes, gezieltes Eingreifen, in dem Fall von Gott. Ja, und genau diesen Bereich, genau diese Sache hatte auch Isaak. Auch er hatte einen riesen Mangel bei all dem Reichtum, bei all der Fülle von seinem Papa, bei all dem Segen, bei all dem scheinbaren Wohlergehen. Er betete und er glaubte, aber es passierte nichts. Und Abraham wusste auch, wenn das mit Isaak und einer Frau, mit seiner Frau, die nicht da ist, nicht funktionieren wird, dann fällt dieser ganze Plan Gottes in sich zusammen. Dann fällt das Versprechen Gottes weg. Was war das Problem? Isaak, er hatte keine Frau. Ohne Nachkommen keine Kinder. Ohne Kinder, ohne weitere Kinder keine Verheißung oder würde sich Gottes Verheißung nicht erfüllen. Gott sagt, ich werde aus dir ein großes Volk machen, Abraham. So zahlreich wie die Sterne am Himmel. Tja, dieses Projekt würde für immer sterben. Es gab keine Chance, dieses göttliche Verheißungspotenzial aus eigener Kraft in Gang zu setzen. Es freizusetzen, es ging einfach nicht. Es brauchte ein Wunder. Es brauchte echte Hilfe. Vielleicht kennst du das auch. Klar kennst du das. Da gibt es ganz viele Bereiche in deinem Leben, die gut laufen. Oder wo du sagst, ja, läuft so einigermaßen. Läuft eigentlich ganz gut. Ich bin einigermaßen gut gesegnet. Oder es läuft richtig gut. Und du sagst, hey, ich bin echt gesegnet. Da bin ich wirklich gesegnet. Und dann gibt es diese ein, zwei Bereiche, wo du sagst, oh nee. Oh nein, nicht drauf ansprechen, Andreas. Oh nee, da möchte ich nicht drüber reden. Das macht mir wirklich Bauchschmerzen seit Jahren. Wo du kämpfst, wo du schon lange kämpfst und wo du nicht weiterkommst. Ob es in deiner Familie ist, ob es deine Gesundheit ist, ob es in deiner Ehe ist, auf der Arbeit, dein Partner, den du vielleicht suchst und nicht findest, ob es in deinem Job ist, gesundheitlich, habe ich schon gesagt, in der Gemeinde, in dem Dienst, in dem du jetzt stehst und sagst, oh Mann, wo auch immer. Es gibt so Bereiche, in denen wir am Kämpfen sind und wo du am Kämpfen bist und es tut sich irgendwie nichts auf. Es ist so wie, ich habe so gedacht, wie so eine große, dicke, fette Mauer, so grau wie dieser Vorhang da an der Wand. So eine riesengroße, dicke, fette Mauer, grau vor dir. Und du denkst, du stehst davor und sagst, da komme ich ja nie rüber. Und ich habe so überlegt, wie am Strand auf Fuerteventura, da war ich mal. Also auf der anderen Seite von der Insel. Naturschutzgebiet, einfach herrlich. Du stehst am Strand, du siehst diesen Atlantik, Nordatlantik, gewaltig, herrlich, die Wellen, der Wind, diese riesen Wellen, die Sonne scheint. Es ist einfach gewaltig. Du stehst dort, du schaust so aufs Meer und denkst du, oh Gott, irgendwo da draußen bist du. Und irgendwo da draußen, Gott, ist die Lösung für mein Problem, für meinen Mangel. Und in dem Moment komme ich mir auch schon wieder ganz klein vor, wie so eine Maus am Strand. Also Mäuse gibt es da vielleicht nicht, vielleicht doch, weiß ich nicht. Aber ich komme mir ganz klein vor, weil ich sehe so dieses Gewaltige um mich herum. Und ich denke so, was habe ich schon in der Hand? Was habe ich denn schon in der Hand in meinem Leben? Und ich gehe so auf den Boden und greife so und nehme mir so eine ganze Faust voller Sand und schaue mir diese Sandkörner, diese Millionen, Milliarden, weiß nicht, wie viel drin sind in der Hand, schaue ich mir diese Körner an. Und ich denke, es gibt so viele Körner hier am Strand. Es gibt Milliarden, Billionen von Körnern an diesem Strand. Und ich kann sie nicht mal zählen. Und es gibt unzählbar viele Frauen auf dieser Welt. Und ich habe nicht mal eine. Also für mich trifft das jetzt nicht zu. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen zu suchen soll. Versteht ihr, was ich meine? Und ich sage so, Herr, welches Korn ist das Richtige für mich? Welches von diesen Milliarden Körnern ist das Richtige? Wo ist der Richtige? Wo ist die Richtige? Und ihr wisst, also Isaac war in der Wüste, er stand nicht am Strand. Aber er hatte auch keine riesen Auswahl an Mädels dort, wo er lebte. Kann mir vorstellen, abends beim Abendbrot essen mit seinem Papa. Papa, und wenn ich die da hinten nehme, zwei Häuser weiter, hier im Dorf, und Abraham, der haut auf den Tisch. Nein, mein Sohn, du nimmst dir keine Frau aus diesem Volk hier, du nimmst dir eine Frau aus unserem Volk, aus meiner alten Heimat, aus, basta und vorbei. Und Isaac sagte vielleicht wieder, nächsten Abend, eine Woche später, einen Monat später, ein Jahr später, aber Papa, die da hinten, die sieht doch wirklich gut aus. Die ist zwar schon älter, aber du weißt doch, alte Frauen, du hast doch auch eine ältere Frau, du weißt doch, wie das gut gelaufen ist. Und Abraham sagt, schweig, mein Sohn, das machen wir nicht. Und du sagst vielleicht, Gott, du hast mir so viel Verheißung gegeben in deinem Wort. Da muss doch mal irgendwann der Segen kommen. Gott, irgendwann muss es doch mal passieren. Du hast mir Kinder verheißen und ich habe keine Kinder, bis heute nicht. Wir sind kinderlos, wo sind sie? Und auch bei Abraham und Isaac tat sich nichts. Keine Frau, keine Kinder, keine Nachkommen. Der Mangel ist riesig. Gott, wo bleibt deine Verheißung? Du hast es mir versprochen, durch dein Wort, durch prophetische Zusagen, durch Bibelverse, durch Träume. Andere Christen sind auf mich zugekommen, haben gesagt, das und das wird passieren in deinem Leben. Und dann stehst du und guckst und denkst so, ja, schön. Und du stehst auf der Stelle und sagst, Gott, ich weiß doch, dass du da bist, aber was läuft nicht richtig? Was läuft schief? Wann kommt der Segen in mein Leben hinein? Wieso habe ich so einen Riesenmangel? Und egal, ob ich bete, rauf, runter, links, rechts, was auch immer, es ändert sich nicht. Nichts. Gibt es irgendwie jemanden von euch, der das kennt? Ja? Willst du die Lösung hören heute Morgen? Willst du wirklich die Lösung hören? Ich hoffe, dass du hier bist, um die Lösung zu hören. Ich habe mich auch gefragt, was ist die Lösung? Und wie kommen wir an die Lösung ran? Und die Wahrheit ist, die Lösung für Isaaks Problem war schon längst geboren. So wie das immer ist. Die Wahrheit ist, die Lösung ist schon längst da. Und Gott hat diese Lösung. Wann immer ein Mangel in deinem Leben auftritt, Gott hat die Lösung schon längst vorbereitet. Und das ist jetzt kein Spruch von mir heute Morgen, sondern das sehen wir aus der Bibel. Das sehen wir von allen Leuten vor uns aus der Bibel. Wir lesen im 1. Mose 22. Nee, das habe ich jetzt nicht als Folie. Da lesen wir von Betuel. Oder Betuel, das ist der Neffe von Abraham. Also er hatte einen berühmten Onkel, nämlich Abraham, der besitzt ja Betuel. Und er hatte einen Sohn, der heißt Laban, habt ihr schon mal gehört. Und er hatte noch viele andere Kinder. Und Laban hatte eine Schwester. Also Betuel hatte eine Tochter. Rebekka heißt sie oder hieß sie. Und die leben in Haran, Mesopotamien. Das ist im Norden, ganz im Norden, heute in der südlichen Türkei, nahe der syrischen Grenze. Haran heißt heute, glaube ich, San Luifa oder so ähnlich, schlicht Urfa ausgesprochen, unter dem Namen Edessa bekannt. Nicht Odessa, sondern Edessa. Das ist eine 2 Millionen Hauptstadt, Provinzhauptstadt, ungefähr 933 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und der Isa konnte sich nicht einmal ins Auto setzen und losfahren, weil dazwischen war Wüste und Räuber und Gebirge. Und Autos gab es auch nicht, genau. Und was macht er? Abraham schickt seinen ältesten Diener los. Seinen ältesten, seinen erfahrenen, seinen Verwalter, Elisa. 1. Mose 24,1. Elisa geht los und bekommt den Auftrag. Und die Lösung war da. Aber scheinbar gab es keinen wirklichen Weg zu dieser Lösung. Und jetzt kommt der geniale Schachzug Gottes. Wenn Gott sieht, dass du einen Mangel in deinem Leben hast und du bereit bist, diesen Mangel nicht aus eigener Kraft zu bewegen, sondern an Gott festzubleiben, dran zu bleiben, findet Gott den Weg, Mittel und Wege, um dir die Lösung zu bringen. Du brauchst quasi so wie Isaak, die Lösung wird zu dir gebracht. Das heißt nicht, dass du untätig rumsitzen sollst, aber Gott ist es, der sich auf den Weg macht und Isaak die Lösung seine Frau bringt. Gott bringt den Segen nach Kanaan zu Isaak und Abraham. Und wie oft versuchen wir selber, das Ruder rumzureißen? Wie oft setze ich meine Brechstange oder habe mir die Brechstange angesetzt und versucht, mein Leben selber auf die Reihe zu kriegen? Wie oft gehen wir menschliche Wege, Kompromisse oder wir gehen sogar einen faulen Deal ein? Und am Ende freut sich der Feind, Satan freut sich, wir fangen an, aus eigener Kraft zu wirtschaften, wir gehen ganz bewusst den Weg der Sünde, wir gehen ganz bewusst den Weg der faulen Kompromisse. Und wenn ich hier schon keine Frau finde in dieser Kirche, in dieser Gemeinde, dann suche ich mir irgendwo andere, woanders eine. Irgendwo würde ich schon eine finden, irgendeine, die passt. Ich möchte nicht mehr warten, ich möchte es heute hier und jetzt haben. Ich weiß, dass ich krumme Geschäfte mache, ja, ist mir egal. Ich weiß, dass es am Fiskus vorbeigeht, interessiert mich nicht. Ich möchte mir auch mal ein Haus leisten können. Ich möchte mir auch mal das in meinem Leben leisten können und realisieren können. Aber wenn du auf diese menschlichen, krummen, bösartigen, sündigen Wege, menschlichen Dinge verzichtest und sagst, Gott, du versorgst mich und dich festlegt, dass er dich versorgt und dass er dich segnet, dann wird er dir das Wunder bringen. Und der Herr ist dabei, dir eine Lösung zu bringen, auch 2023. Du musst der Lösung nicht hinterherlaufen, sondern du musst Gott quasi hinterherlaufen. Nein, das ist das falsche Wort. Du musst Gott suchen. Du musst dich ihm anvertrauen. Und Leute, ich habe verstanden in meinem Leben, wo ich die Brechstange angesetzt habe in meinem Leben, um nachzuhelfen. Immer wenn ich dachte, mit Gewalt wird es funktionieren, dann war das am Ende die größte Katastrophe in meinem Leben. So arbeitet Gott nicht. Abraham hat einen Chef und Abraham hat einen super Verwalter, einen super Diener. 1. Mose 15,2. Da heißt es, es ist Elisa aus Damaskus, dieser Diener. Elisa bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Mein Gott ist Hilfe. Überleg mal, auf wen das passt, dieses Attribut. Mein Gott ist Hilfe. Mein Gott tröstet mich. Mein Gott ist bei mir. Mein Gott leitet mich. Mein Gott ist mein Helfer. Auf wen passen diese Attribute unter anderem? Genau, auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat noch viel mehr. Viel, viel mehr. Aber ich finde es so unglaublich, dass in der Bibel nichts Überflüssiges drin steht. Alles hat eine Bedeutung und Abraham schickt diesen Mann los. Er schickt diesen Mann los und er soll das Beste, die Beste für seinen Sohn besorgen. Gott sagt, ich sende meinen Mann, ich sende meinen Heiligen Geist. Er ist der Problemlöser. Er wird das Beste besorgen, was für deine Situation notwendig ist. Nicht das Zweitbeste, sondern das Beste. Gott bringt dir nicht die Reste, sondern er gibt dir das Beste, habe ich schon mal gesagt. Und dieser Diener, dieser Elisa, er steht für ein Bild des Heiligen Geistes. Er geht los. Er nimmt 10 Kamele mit, noch ein paar andere Leute wahrscheinlich, ganz viele Geschenke. Und er geht los und überlegt sich, was mache ich? Wie finde ich denn die Dame, die Herzensdame für Isaak? Wie finde ich die richtige Braut für ihn? Nicht irgendeine. Ich will das beste Mädchen, Gott. Und dann kommt ihm so ein Gedanke. Es kommt dieser Gedanke, es kommt zu diesem sogenannten Rebecca-Test. Für alle jungen Männer unter euch, hört gut zu, der Rebecca-Test. Also, die Spannung steigt, jetzt kommt die Lösung. Er sagt sich, wenn ich da ankomme, ja, wenn ich da ankomme in Haran, dann gebietet es die damalige und heutige Gastfreundschaft, dass dir Wasser gebracht wird. Also wenn du auf einer Reise unterwegs warst lange, bekommst du als erstes Wasser. Da werden also viele Frauen zum Brunnen auf den Platz kommen mit meinen ganzen Kamelen und sie werden mir alle Wasser bringen wollen, Wasser geben wollen. Und er sagt sich, aber wenn ich die eine Frau finde, die mir nicht nur Wasser bringt, sondern auch bereit ist, meinen Tieren Wasser zu bringen, ja, das wird die richtige sein. Wasser zu bringen ist die Kür. Oder nein, Wasser zu bringen ist die Pflicht, Entschuldigung. Aber wenn ich die Frau finde, die auch meinen Tieren Wasser bringen wird, das wird die Kür sein. Das ist der Hauptgewinn, wird das sein. First Class, all inclusive. Wasser wollen sie mir alle geben, aber wenn sie bereit ist, auch meinen Tieren Wasser zu geben. Und vor allem, der Elisa hatte ja keine Pferde bei sich oder keine, weiß ich nicht, keine Esel bei sich. Er hatte Kamele bei sich. Und wisst ihr, Kamele haben eine Eigenschaft. Wenn die durstig sind oder verdurstet sind, hey, dann brauchen die ganz, ganz, ganz viel Wasser. Er wusste, wenn er diese Frau findet, das wird eine Frau mit Qualität sein, mit ehrlichem, dienenden Charakter. Quasi so wie Mutter Teresa, die hat damals noch nicht gelebt, aber die wäre auch zu alt gewesen. Also, sorry, soll jetzt kein schlechter Witz sein, aber, ne? Elisa betet und er betet, Herr, gleich kommen die Frauen der Stadt und wollen mir Wasser bringen. Aber ich will nur eine bitten. Ich will nur eine bitten um Wasser für mich und die Tiere. Und das soll die richtige sein. Und es heißt hier in 1. Mose 24, 15, habt ihr schon, okay, vorweggenommen, ja. Da heißt er Vers 15, noch bevor er sein Gebet beendet hatte. Also er hat das Gebet gerade zu Ende gesprochen oder noch nicht. Da kommt Rebekka, die Tochter von Betuel, mit einem Wasserkrug auf den Schultern zum Brunnen. Und es heißt hier im Vers 16, Rebekka war sehr schön. Sie war noch nicht verheiratet und sie hatte noch mit keinem Mann geschlafen. Sie war eine waschechte Jungfrau. Sie stieg herunter zum Brunnen, füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Und er sagt, gib mir bitte ein wenig Wasser aus deinem Krug zu trinken. Trink, Herr, antwortete sie. Sie nahm sofort den Krug von ihrer Schulter und gab ihm zu trinken. Als er getrunken hatte, sagte sie, ich will auch für deine Kamele Wasser schöpfen, bis sie genug getrunken haben. Und sie leerte den Krug schnell in die Wasserrinne und lief wieder runter zum Brunnen. Schweigend beobachtete sie der Verwalter, Vers 21, um zu erkennen, ob seine Reise erfolgreich sein würde oder nicht. Als die Kamele getrunken hatten, schenkte er ihr einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreife. Und später bekommt noch die Mutter von Rebekka und auch der Bruder noch was. Also einen goldenen Nasenring, ne, bekommt sie, ich weiß nicht, vorne oder an der Seite, zwei goldene Armreife. Rebekka kommt, sie sieht Elisa, sie bittet ihm Wasser an und sie sagt, ich tränke all deine Kamele. Und wie ich es schon mal sagte, ein Kamel ausgetrocknet, am Verdorsten trinkt bis zu 200 Liter Wasser. 10 Kamele, 200, 2000 Liter Wasser. Im Vers 16 steht, sie stieg hinunter zum Brunnen und füllte ihren Krug und kam wieder herauf. Und wenn du mal nachschaust im Bibellexikon, dann war diese Quelle in Haran viel, viel tiefer als das obere Plateau, wo sie quasi dann da an diesem Platz waren. Das heißt, sie musste 40 Stufen runter und 40 Stufen wieder rauf, um zur Quelle zu kommen. Und ein Wasserkrug, 8 bis 10 Liter damals, Volumen, auf den Kopf gestellt, bei 10 Litern mal 200 mal 80, 40 hoch, 40 runter. Also, je nachdem, wie ausgetrocknet die Kamele waren, je nachdem, ob die vorher noch eine Rast gemacht haben, irgendeine Raststätte und Wasser getrunken haben, die Kamele, wissen wir nicht. 10.000 bis 16.000 Stufen ist diese junge Dame gelaufen. 10.000 bis 16.000. Maximal 2.000 Liter Wasser. 200 Mal hoch und runter. Und ich habe es überlegt, hey, wenn diese Frau nicht fleißig war, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn das nicht wirklich Arbeit für sie war, Knochenarbeit, sie hat Stunden investiert, um diese Kamele zu tränken. Und das war nicht einfach, das war wirklich harte Arbeit. Und du siehst an ihrer Haltung, ich gehe die extra Meile. Du siehst bei Rebekka, ich gehe die extra Meile, ich bin bereit, alles zu geben. Das ist ihre Herzenshaltung. Und ich kenne diesen Fremden zwar nicht mit diesen 10 Kamelen, wo er der herkommt, aber ich werde ihm dienen und Gutes tun. Ich bin bereit, die extra Meile zu gehen. Und ich habe überlegt, Gott geht auch die extra Meile. Er ist gegangen. Er gibt Jesus, er gibt das Kostbarste, was es gibt, seinen Sohn, sein Wertvollstes. Und auch Jesus ist die extra Meile gegangen. Und er geht auch heute und auch morgen das ganze Jahr über mit dir und dein Leben die extra Meile. Ich will sagen, Gott geht all in. Gott gibt alles. Und wir Menschen, ich, du, die Frage ist, ob wir all in gehen. Manchmal sagen wir, ja, ich will all in geben, Gott. Manchmal ein wenig. Meistens haben wir Angst. Meistens sagen wir, nee, also ich habe zwar den Wunsch, aber meine Komfortzone, mein Sofa, mein sicheres Zuhause verlassen, es ist so schön zu Hause, warum soll ich denn in die Wüste gehen und evangelisieren, wo es heiß ist? Ja, ich habe voll Bock da drauf. Aber wenn ich denn da bin, oh nein. Und dann bleibt es meistens bei diesem Wunsch, den wir haben. Wir wollen zwar all in gehen, aber wir gehen nicht wirklich all in. Und das Problem ist, wir verpassen den Moment Gottes. Wir verpassen Gottes Moment in dem Moment in unserem Leben. Kann dir sagen, 4 Wochen, ich weiß, ich habe das schon oft darüber berichtet, ich will es nicht wiederholen, aber 4 Wochen damals in der Wüste Gobi, ich habe mehr erlebt als 4 Jahre in Bremen. Oder vielleicht 40 Jahre in Bremen, weiß ich nicht. Menschen wurden geheilt. Wir haben mit dämonischen Leuten zu tun gehabt. Wir haben einen Sandsturm erlebt. Meuterei zwischen den Busfahrern. Ich weiß nicht, was wir alles erlebt haben, aber in 4 Wochen habe ich mehr dort erlebt als vielleicht 4 Jahre in Bremen. Und ich weiß, ich kann ja nur mehr an meine eigene Nase fassen, das mache ich auch. Aber ich erlebe so viele Christen und Leute, die sagen, ja, ich will das tun, aber ich habe schon meinen Dienst getan. Also ich mache ja was, ich tue ja was, ich habe meinen Teil getan, Andreas. Ja, und das ist die beste Haltung, wenn wir sagen, ich habe es ja schon getan. Das ist die beste Haltung, wenn du die an den Tag lebst, um deinen Job zu verlieren. Du wirst der Erste sein, der rausfliegt, trotz Fachkräftemangels. Wenn du diese Haltung hast, ich mache gerade das noch, was richtig ist. Ich mache gerade das noch, was angesagt ist. Ich mache gerade das, was von mir erwartet wird. Wenn du diese Haltung hast, hey, dann herzlichen Glückwunsch. Dann wird der Segen an dir vorbeigehen. Nein, ich bin nicht für den Putzdienst zuständig. Das sollen andere machen, Andreas. Oder, ja, also grillen, da habe ich Bock drauf, das mache ich gerne. Oder Lobpreis, wow, cool. Also, oder Musik, genial. Aber der Rest ist nicht meins. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast gerade die Loser-Karte gezogen. Damit geht der Segen fröhlich in deinem Leben vorbei. Gott segne die, die bereit sind zu dienen. Gott segne die, die bereit sind, die extra Meile zu gehen. Und jetzt kommt es, und ich will keinen Druck auf dich legen und auch nicht auf mich. Das geschieht nicht aus Leistung. Gott segne die, die bereit sind, die extra Meile zu gehen, aber nicht, weil du es aus Leistung heraus tust, sondern weil das in deinem Herzen ist, weil dein Herz stimmt. Und manchmal stimmt mein Herz auch nicht. Und da sage ich, Gott, bitte rücke mein Herz wieder zurecht. Mein Herz stimmt nicht mehr. Ich möchte, dass mein Herz weich bleibt. Ich möchte, dass mein Herz gehorsam bleibt. Ich möchte, dass mein Herz verletzlich bleibt. Und ich mache das, weil ich das für dich machen möchte, Jesus. Nicht, weil es mir irgendjemand sagt. Nicht, weil ich das machen muss. Er segnet, die bereit sind, den unteren Dienst zu tun. Er segnet, die bereit sind, auch sich zu bücken und die Treppen runterzulaufen und wieder hochzulaufen. Und erstaunlich ist es, dass der Heilige Geist genau auf solche Menschen schaut und dass er genau auf diese Haltung Wert legt. Genauso wie bei Rebekka. Gott sucht. Er sucht nicht die, die sich selbst erhöhen. Ich weiß, dass du das nicht willst und auch ich nicht. Aber manchmal stehen wir in der Gefahr, uns selbst erhöhen zu wollen. Er sucht die, die es verstanden haben. Darum geht es. Es geht darum, das musst du verstehen heute Morgen, dass du dich selber nicht segnen kannst. Du kannst dir zwar was Gutes tun und essen oder eine Reise dir gönnen oder dir was Schönes kaufen und sagen, jetzt gönne ich mir was. Aber der Segen Gottes, den kannst du dir nicht selber geben. Das kann nur Gott. Wir können nur ein Segen sein und werden, wenn Gott sich dazu stellt. Und das macht er dann, wenn du sagst, okay Gott, ich will so wie Rebekka sein. Es kostet mich einiges. Sie hätte auch sagen können, was ich kenne diesen Typ nicht mal mit seinen 10 Kamelen. Und also ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich nach 2 Kamelen schon gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Die trinken ja diese Viecher und die sind ja ausgedurstet. Und die Frauen, die stehen da alle rum und gucken zu und keiner hilft der Rebekka. Ich wäre wahrscheinlich sauer geworden. Hätte gesagt, ich, weißt du was, es reicht mir. Jetzt haben die alle einen Wassereimer bekommen, diese Kamele. Jetzt hören wir mal auf damit. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wäre ich so gewesen. Ey. Aber sie macht das nicht. Es heißt hier, als die Kamele getrunken hatten, schenkte Elisa ihr dann einen goldenen Nasenring und zwei goldene Armreife. Ja, das war schon was. Es war wirklich Gold damals. Und das hat, also ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, aber hat einen hohen Wert, was sie bekommen hat. Dann holte er, Vers 53, holte er Silber- und Goldschmuck und schöne Kleider für Rebekka aus seinem Gepäck. Und auch ihrer Mutter und ihrem Bruder machte er wertvolle Geschenke. Vielleicht hat sie gedacht, ja, hat sich richtig gelohnt. Weiß ich nicht. Okay, nein, steht hier nicht. Aus dem Beduinenmädchen wurde durch ihre Herzenshaltung eine echte Prinzessin. Gott, Jesus, der Heilige Geist, hat vor, aus dir eine Prinzessin, einen Prinzen zu machen. Das sollen jetzt nicht tolle Worte von mir sein oder Honig. Er möchte aus dir eine Königin und einen König machen. Das hat er nämlich mit Rebekka vor, mit diesem Beduinenmädchen. Und was er dazu braucht, ist Folgendes. Er braucht eigentlich nur eine Haltung des Dienens. Er braucht nur eine echte Herzenshaltung des Dienens, mehr nicht. Das ist das Geheimnis des Segens. Das ist die Lösung. Und das sehen wir auch bei Jesus. Markus 10, 45. Jesus sagt, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Jesus ist all in gegangen. Jesus ist den untersten Weg gegangen. Wenn Jesus kein Diener war, dann weiß ich nicht, wer. Und wenn du die Geschichte zu Ende liest, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, ja, so langsam, wenn du die Geschichte zu Ende liest, begreifst du, dass die Rebekka nicht fremde Kamele getränkt hat. Am Anfang schon, aber wem gehörten am Ende diese Kamele denn? Isaac und ihr natürlich. Isaac und seiner Frau Rebekka. Echt spannend die Geschichte, habe ich gedacht. Wow. Ich habe überlegt, wann habe ich das letzte Mal wirklich mit Hingabe gedient? Ja, wann habe ich das letzte Mal mit Hingabe wirklich gedient? Es ist so einfach zu sagen, ich diene. Ich werde dafür bezahlt. Ich bin dafür angestellt. Ja, es passiert schnell, dass das Herz, wie ich schon sagte, dass es hart wird und nicht mehr richtig ist. Und dass du es machst, weil du es machst. Weil du einen Job hast. Weil dich irgendjemand diesen Dienst in die Gemeinde reingestellt hat, was du tust oder ich tue. Und es geht mir heute Morgen nicht um mich. Und eigentlich wollte ich heute Morgen über Fasten, Gebet und Erweckung predigen. Aber ich habe jetzt diese Predigt vorweggenommen. Die hören wir beim nächsten Mal. Es geht mir gar nicht um mich. Es geht mir heute Morgen um das Reich Gottes. Und ich weiß auch, es geht dir ums Reich Gottes. Es geht mir nicht um mich. Es geht mir hier um die Gemeinde Jesu. Es geht mir um die weltweite Gemeinde Jesu. Es geht mir um die Ecclesia Bremen. Es geht darum, dass wirklich Gottes Plan durchkommt. Und dass Menschen gerettet werden. Darum geht es. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Gott möchte nicht, dass du heute Morgen rausgehst und sagst, nette Predigt, ganz toll, ach Jesus, habe ich mal gehört, irgendwas. Sondern es geht darum, dass du verstehst, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und sein Leben gegeben hat, dass er all in gegangen ist, dass er sein Leben, sein Blut, sein Leib gegeben hat, damit du frei werden kannst. Er ist am Kreuz zum Fluch geworden für dich, damit du gerettet werden kannst, damit du zum Papa zurückkommen kannst. Und der Papa im Himmel erwartet sehnsüchtig auf dich. Und deswegen möchte ich dir sagen, wenn du heute Morgen hier bist und Jesus nicht kennst und sagst, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich heute sterben sollte, ich weiß nicht, wo ich hingehe, dass du zum Kreuz kommst und dass du dein Leben Gott gibst, das kannst du gerne tun. Ich möchte dir gleich die Möglichkeit geben. Und wenn du nicht den Mut hast, so ich damals nicht den Mut hatte, kannst du gerne auch nach dem Gottesdienst hier nach vorne kommen. Wir haben hier Leute, die für dich beten und einfach sagen, ich möchte diesen Jesus kennenlernen, ich möchte zu Gott kommen, ich möchte gerettet werden, ich möchte frei werden von meiner Schuld, ich möchte dieses neue Leben, was Jesus für dich bereithält, ich möchte es bekommen. Matthäus 19, 27, die letzten Verse, die habe ich nicht dran stehen jetzt. Ich will es nur noch mal kurz erläutern. Petrus geht zu Jesus und sagt, Jesus, was bekommen wir dafür, dass wir dir nachfolgen? Wir haben alles aufgegeben, um dem nachzufolgen. Was bekommen wir dafür, Jesus, sagt Petrus eines Tages zu Jesus. Und Jesus sagt, ich versichere euch, sagt er, wenn der Menschensohn im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Das hat er damals zu seinen Jüngern gesagt. Aber das gilt auch für uns, dass Gott uns belohnen wird. Jesus wird uns belohnen. Und er sagt, und jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen. 100-mal so viel, 100-fach. Und das ewige Leben erlangen, das sagt Jesus. Also 100-fach, nicht 100%. Was sind 100%? Bei 1.000 Euro sind das? 2.000 Euro. Jesus sagt 100-fach, bei 1.000 Euro mal 100 sind das 100.000, richtig? Es ist ein Riesenunterschied. Jesus sagt nicht 100% schenke ich dir am Ende, sondern ich gebe es dir 100-fach zurück. 100-fach. Und er sagt, doch viele, die heute wichtig erscheinen, werden dann die geringsten sein und die, die hier ganz unbedeutend sind, werden die größten dort oben sein. Und ich dachte so, Rebecca, die kriegt das völlig hin, ey. Wow, sie holt sich den Segen. Sie geht nach Kanaan und sie kommt da nicht als armes Mädel an, sondern als Prinzessin, als Königin. Sie ist unglaublich beschenkt worden von Gott. Und das Krasse ist, Isaac ist auch unglaublich beschenkt worden von Gott. Und Gott bringt nämlich seine Prinzessin, seine Frau direkt nach Kanaan zu Abraham und Isaac. Und ich möchte sagen, wenn der Heilige Geist etwas vorbereitet hat, und das hat er auch in deinem Leben, dann möchte er es dir zu dir bringen. Und dann sag heute Morgen, Heiliger Geist, Gott, du hast alle Möglichkeiten, ich will dir vertrauen. Aber ich möchte auch jemand sein, der den Segen bei dir abholt. Nicht mit der Brechstange. Ich möchte jemand sein, der den unteren Weg geht. Ich möchte jemand sein, der dir dient und dir nachfolgt. Und dann wird Gott dich mit dem unglaublich Besten beschenken, was er für dein Leben hat. Auch 2023. Davon bin ich fest überzeugt. Gott lässt dich niemals lumpen. Amen.